wenn wir uns erlauben, neben unseren Verpflichtungen, To-Dos, dem Immergleichen, einfach Gegengewichte zu finden, die neu sind, die frisch sind, die anders sind, die uns die Welt entdecken lassen. Das ist es, was uns ausgleicht. Verstehst du? Es darf Freude machen, es soll Freude machen, aber es sollte eben auch immer mal wieder was Neues sein. Das Glück durch die Häufigkeit bestimmt wird und nicht durch die Intensität. Das heißt, Glücksmomente kommen und gehen schnell wieder und sie sind oft nach sehr großen, intensiven Momenten genauso schnell wieder weg wie bei kleinen. Und deswegen ist es in der Summe besser, wir haben viele kleine Momente, die wir ganz bewusst wahrnehmen, genießen, als ganz wenige große Glücksmomente, weil die auch ebenfalls schnell wieder verrauschen. Wenn eine Gesellschaft rund um die Uhr überzeugt ist davon, sie können eigentlich alles mit einem Klick auf ihr Handy steuern, dann entfernt uns das von dem Gedanken, manche Sachen auch einfach hinnehmen zu müssen.
Unser Gehirn arbeitet im Schlaf mit dem, was wir ihm tagsüber geben. Die Frage ist, wie sorgen wir dafür, dass aus Gedanken keine Grübeleien werden, sondern Ruhe, Klarheit und neue Energie? Hi, mein Name ist Jonas Höhn und das hier ist Rebellisch Gesund. Jeden zweiten Mittwoch spreche ich mit Menschen über ein gelingendes Leben und besseres Arbeiten. Rebellisch Gesund soll uns auf neue Gedanken bringen und praktische Impulse für den Alltag geben. Zu Gast ist heute Neurowissenschaftler, Psychiater und Bestsellerautor Professor Dr. Volker Busch. Wir sprechen darüber, was das Gehirn am Abend so dringend braucht, was der beste Ausgleich am Abend zur Arbeit ist, warum Stille so heilsam sein kann und wie wir lernen, die Stille besser auszuhalten. Es geht darum, wie wir unseren ganz eigenen Erholungsstil finden, warum kleine Glücksmomente oft stärker wirken als große Highlights und wie uns Akzeptanz hilft, Frieden mit den Dingen zu schließen, die wir nicht ändern können. Es ist eine Folge für alle, die abends oft noch in Gedanken im Büro sitzen und für alle, die lernen wollen, besser abzuschalten. Hier kommt Professor Dr. Volker Busch.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Volker, es ist wirklich eine Premiere in unserem Podcast, denn du bist der erste Gast, der zum dritten Mal in unserem Podcast zu Gast ist.
Wirklich?
Ja.
Dann hätte ich mir jetzt nicht Kaffee, sondern Sekt holen sollen. Dann stoße ich mal darauf an, auf unsere schöne Zusammenarbeit. War mir auch eine Freude zu kommen. Du hast angefragt, ich habe sofort Juhu geschrien. Ich mag deinen Podcast sehr und ja, fühle mich geehrt.
Und das Spannende ist ja, oder das Witzige ist, wir haben uns ja auch wirklich bisher nur einmal zufällig in Leipzig am Bahnhof getroffen. Aber die flüchtigsten Momente sind die schönsten am Ende, oder?
Ja, und ich war sehr froh, dass du kein Avatar bist, sondern du bist der du bist. Da muss man ja heute schon mit rechnen, dass man gar nicht mehr den wirklichen Menschen begegnet im Internet. Ich kann bestätigen, du bist so, wie du bist. Das finde ich sehr beruhigend. Es war sehr schön, dich zu sehen.
Und ich kann bestätigen, Volker ist, wie er ist. Ich glaube, wir hätten noch stundenlang da weiter gesprochen, ja, wenn nicht der Zug bei dir gekommen wäre. Aber ein Geheimnis, Volker, das können wir vielleicht jetzt lüften, was vielleicht viele von dir gar nicht wissen. Du hast es mir am Telefon letzte Woche gesagt.
Warte, ich setze mich mal besser hin.
Du warst nämlich früher mal Schlagzeuglehrer und hast jetzt aber wieder die Liebe zum Schlagzeug wiederentdeckt. Wie ist es denn damals entstanden, dass du die Liebe zum Schlagzeug für dich gefunden hast? Und was war jetzt der Grund, dass du es jetzt vor kurzem wieder für dich entdeckt hast?
Na, dazwischen kam die Medizin. Die hat es etwas gestört. Ursprünglich war ich überzeugt davon, dass Musiker zu sein das Richtige für mich sei. Ich habe viele Jahre Klavier und Gitarre gespielt und dann irgendwann sehr professionell auch Schlagzeug in verschiedenen Bands.
Zum Leid deiner Eltern, oder?
Ja, zum Leid meiner Eltern und meiner Nachbarn. Meine Mutter sah sich immer in der Rolle der Vermittlerin zwischen ihnen und uns. Und das war auch ein großes Hobby. Ich habe dann, wie gesagt, auch Unterricht gegeben, hätte dann sogar ein kleines Stipendium gehabt für ein Studium in den USA. Und mir fehlte dann aber tatsächlich der Mut, das muss ich zugeben, als 19-Jähriger das zu tun. Da war ich zu feige. Und dann habe ich erstmal Zivildienst gemacht und habe beim Roten Kreuz dann die Liebe zur Medizin entdeckt tatsächlich. Habe dann Medizin studiert und mein Vater, meine Mutter hätten auch wenig Verständnis gehabt für das Studium eines Schlagzeuges. Und wie gesagt, mir fehlte der Mut, das ganze Geld dafür aufzunehmen. Es war nur so ein Teilstipendium. Mhm. Und dann wurde es Medizin, das ist auch gut so. Ich liebe ja das, was ich tue und habe dann zwischendurch immer wieder gespielt in Bands, um mein Studium auch zu finanzieren. Und dann ging das aber tatsächlich mit der Forschung in den Nullerjahren, ging das verloren. Da habe ich wirklich so viel gearbeitet und geforscht nebenher. Das war irre, ich habe irgendwie jahrelang nichts anderes gemacht. Davon profitiere ich natürlich jetzt. Das sind die Früchte, die ich jetzt ernten kann. Aber das waren schon sehr nüchterne Jahre, was Sport, Musik anbelangt. Und jetzt irgendwie, vielleicht ist es nur meine Midlife-Crisis, habe ich gedacht, wieso eigentlich nicht wieder fortsetzen?
Aber war es so ein spezieller Moment, weil du ein Musikstück gehört hast oder weil du andere...
Ich höre sehr gerne Musik nach wie vor, besuche viel Konzerte, höre sehr viel Neo-Prog, also so Prog-Rock, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Progressive-Rock. Das ist sehr, sehr künstlerischer Rock, teils mit klassischen Elementen. Und da bin ich sowieso irgendwie ständig drin im Denken und im Mitfühlen. Und der Gedanke war schon öfter da. Und jetzt hatte ich dann aber auch irgendwie die Zeit und den Mut und die Kraft, das umzusetzen. Jetzt habe ich ein elektrisches Schlagzeug, aber ein sehr hochwertiges. Also ich nerve niemanden damit und ich spiele fast jeden Tag, macht mir große Freude. Ich kann nichts mehr, ne? Ich fange wieder ganz von vorne an. Aber es geht ja nicht darum, Leistung zu bringen, sondern irgendwo so wieder was für sich zu entdecken, was man eigentlich vergessen hatte.
Genau, das wäre jetzt so meine Frage, was jetzt so das Schlagzeug für dich ist, weil ich würde ja sagen, es ist total spannend, weil ja Schlagzeug ganz anders ist, als was du ja eigentlich tagtäglich machst, ne? Ist ja ein ganz anderer Anspruch auch ans Gehirn. Also ist das für dich eher wie so ein Ausgleich, wie so ein Ventil, um Dampf abzulassen, oder was ist für dich dann Schlagzeugspielen?
Ja, hast du gut beschrieben, ist wahrscheinlich genau das. Entscheidend ist für mich, dass es nichts Zielhaftes ist in dem Sinne, dass ich damit irgendwas bezwecken muss, weder Geld verdienen, noch berühmt werden, noch irgendwie besonders gut können. Das ist für mich nicht wichtig, ne? Das habe ich in dem anderen Bereich des Lebens, wo ich für meine Patienten da sein muss, keine Fehler machen darf, wo ich vielleicht auch, wenn ich ein Buch schreibe, erfolgreich sein muss oder auf der Bühne einen guten Job machen und so, dass die Leute zufrieden sind und lachen, wenn ich einen Vortrag halte. Aber hier beim Schlagzeug, das ist so ein persönliches Ding, ganz privat, es kümmert niemanden, es braucht doch eigentlich gar keiner wissen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass ich dir davon erzählt habe, das ist wirklich überraschend, das soll ja auch gar keiner wissen. Ich kann doch drüber reden, also ist jetzt auch nichts, was ich geheim halten muss, ne? Aber das ist nichts, womit ich in die Öffentlichkeit gehe. Das will ich damit sagen. Ich poste da nicht zu, es muss niemand wissen, es ist mein persönliches Ding. Und genau das hast du gut erkannt, ist ein Ausgleich, ja, zu diesem immer schneller, höher, weiter und diesem effizienzgetriebenen, leistungsorientierten Tun, was ja auch ein Stück weit ein Teil von mir ist, ne? Und hier einfach so runterzukommen, so vor sich hin so ein bisschen zu kloppen und Spaß zu haben und egal wohin das führt, das ist so ein Yin zum Yang.
Aber da sind wir ja schon mittendrin im Thema, Volker. Wir wollen ja heute darüber sprechen, wie wir unser Gehirn besonders auch am Abend gut pflegen können, denn ja, du hast ein eigenes Buch jetzt drüber geschrieben. Wieso ist denn jetzt gerade dieser Abend, also dieser Zeitraum zwischen der Arbeit und dem Schlaf, warum ist der erstmal so wichtig für unsere Psyche, für uns als Mensch, den auch für unser Gehirn freundlich zu gestalten? Was gibt dieser Zeitraum uns?
Ja, hast du recht. Der Abend ist ein ganz besonderer Zeitpunkt des Tages, weil sich da ganz viel legt und ordnet. All das, was wir tagsüber erledigt haben, was wir aufgenommen haben, womit wir uns beschäftigt haben, kommt zur Ruhe. Wird, wenn wir uns dem stellen, ein Stück weit durchdacht, in Schubladen gepackt, miteinander verbunden, es entstehen Ideen, vielleicht bewältigen wir auch die ein oder andere Emotion. Also unterm Strich verarbeitet unser Gehirn am Abend die ganzen Dinge des Tages, wenn wir es zulassen. Wenn wir diesen Abend nicht in dieser Weise gestalten und ihn mit Aufgaben und Erledigungen zuhauen, dann muss unser Gehirn das alles in der Nacht verarbeiten. Und dementsprechend schlafen wir etwas unruhiger, oft träumen wir mehr, manchmal wachen wir auf. Der Schlaf wird oft nicht so als erholsam wahrgenommen, weil all das in diesen 7 Stunden plus minus dann stattfinden muss. Und umgekehrt ist es eben einfach so, wenn ich den Abend dafür ein bisschen nutze, um zur Ruhe zu kommen, hier oben im Kopf klar zu werden, dann muss ich das nicht alles in der Nacht machen und dadurch ist der Schlaf erholsamer. Also es ist für mich, um es in einem Satz zu sagen, ein ganz kostbarer Moment, den ich versuche, so gut zu gestalten, wie es geht. Der tut mir selber sehr gut. Da komme ich zur Ruhe, ich befriede bestimmte Emotionen oder es legen sich eben Gedanken. Das trägt dazu bei, dass ich einfach runterkomme, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch wenn ich dafür ab und zu mal auf Trommel schlagen muss.
Ja, du forschst ja viel, Volker, du beobachtest ja auch viele Menschen oder sprichst mit vielen Menschen. Was würdest du sagen, was ist der größte Fehler, den wir dort in dieser Zeit machen, dass wir uns eher betäuben oder dass wir eher nur sozialen Verpflichtungen, wie du es gesagt hast, der To-Do-Liste nachgehen? Mhm. Oder was würdest du sagen, was ist so der größte Fehler, den wir dann in diesem Zeitraum machen können?
Ja, ist eine schöne Frage, die du stellst. Tatsächlich sicherlich ist es eine Mischung. Also natürlich müssen wir am Abend ja auch ein paar Dinge erledigen, ist ja keine Frage. Wir haben Kinder, denen wir irgendwie die Hand reichen müssen. Es gibt im Haushalt was zu tun. Die Briefe müssen irgendwie auch gelesen werden, die wir bekommen, die Steuererklärung vielleicht und so weiter. Aber der Abend sollte sich eben nicht vollständig in Erledigungen erschöpfen. Er ist mehr als das. Und darauf abzuzielen war mir wichtig, auch in dem Buch Gute Nacht Gehirn heißt es, was können wir uns eigentlich für gute Gedanken am Abend schenken, damit wir locker in die Nacht kommen. Womit können wir uns vielleicht mit was ganz anderem mal beschäftigen und vielleicht einfach nur lächeln über etwas oder uns inspirieren lassen, einen Gedanken, der uns Mut macht, irgendetwas, was nichts mit unserem Alltag zu tun hat, ganz bewusst und diese Zeit uns auch nehmen und so ein bisschen wie eine heilige Bastion auch verteidigen. Ja. Und stattdessen sehen wir, dass wir entweder eben ganz viel zu tun haben und die To-Do-Listen, die so lang sind, dass sie ja es erforderlich machen, dass wir auch von einer Aufgabe zur nächsten hetzen. Oder, wie du es schon völlig richtig gesagt hast, wir betäuben uns mit irgendeinem Quatsch. Ja? Wir liegen auf der Couch, der Fernseher läuft, wir berieseln uns mit irgendeinem Zeug. Das mag zwar auch entspannend sein, es soll ja auch stattfinden dürfen, aber es lenkt uns halt letztendlich einfach auch nur ab. Diese Reflexionszeit, diese Zeit mit uns, die geht dann verloren. Wir kommen in keinen Kontakt mit uns, wenn wir uns betäuben durch eine Außenwelt, die uns ständig zuschüttet mit Informationen. In den Kontakt kommen wir nur, wenn wir uns mit Dingen aktiv beschäftigen und dann Gedanken und Gefühle hier oben im Kopf auch zulassen, ganz bewusst uns denen stellen. Und ich will das gerne auch zugeben, manchmal ist nicht jeder Gedanke und jedes Gefühl auch besonders schön, weißt du? Am Abend kommen ja auch schon mal eine Träne, wenn mir was nachgeht, weil ich mich an was erinnere, was am Tag gelaufen ist, was mich aufgewühlt hat. Und trotzdem ist es wichtig, das sind Verarbeitungsdinge, die da oben dann in Gang kommen im Gehirn. Und das nehme ich dann nicht mehr mit in die Nacht. Ich kläre es am Abend.
Ich glaube, ich habe die Zahlen sogar von dir. Ich meine, die Folge von dem Ganzen ist ja, 60% der Menschen können in der Freizeit nicht mehr abschalten und 70% der Menschen wachen morgens erschöpfend auf, also kommen nicht frisch aus dem Bett raus. Würdest du sagen, es liegt daran, dass wir auf der einen Seite eine Art Arbeitsverdichtung haben, zu viel Stress haben, dass wir zu angespannt sind? Oder würdest du sagen, eher auf der anderen Seite, wir haben es vielleicht sogar verlernt, uns wieder richtig zu entspannen? Also, dass wir diesen Abend eben erholsam gestalten. Was würdest du sagen, wo sollten wir mehr den Fokus drauf legen?
Ich fange ganz hinten an, ob wir als Gesellschaft es verlernt haben, uns zu entspannen, ist eine steile These. Das würde man wissenschaftlich kaum nachprüfen können. Gott sei Dank ist es eher so, dass wir Dinge nicht so schnell verlernen. Ich glaube, wir könnten es nach wie vor, wenn wir es wollten. Um jetzt nach vorne zu springen in deiner Frage, der Grund dafür, dass das heute so vielen Menschen abhanden kommt, ist, glaube ich, eher der, dass das Konkurrenzangebot so groß ist. Hm. Wir erleben nämlich umgekehrt stattdessen, wenn Menschen in Situationen sind, wo sag mal, etwas salopp, die digitale Nabelschnur mal durchtrennt wird und vielleicht weil gar kein WLAN da ist oder das Fernsehprogramm nur 3 Kanäle hat und das Handy nicht geht, keine Ahnung, das Laptop vergessen wurde, dann gelingt es ihm plötzlich. Und dann fangen sie nämlich an, irgendwas zu basteln, zu malen oder einfach nur in Kaminfeuer zu blicken. Und dann können sie all das noch. Also sie verlernen es, glaube ich, nicht prinzipiell. Und auch wir als Gesellschaft, wir als Mensch, als Spezies können es auch. Unsere Gehirne nehmen nicht generativ Schaden sozusagen oder als bezogen auf die Generation, sondern wir haben schlichtweg im Alltag oft gar keine Möglichkeit, weil es ist alles so bequem. Wir haben so viel Streaming, so viel zu tun, so viel, was womit wir uns beschäftigen können, wenn wir wollen. Und das alles klingt auf den ersten Moment natürlich viel attraktiver, als zur Ruhe zu kommen, sich eine gute Geschichte durchzulesen oder einfach auch nur nachzudenken und so ein bisschen in so eine besinnliche Reflexion zu kommen. Das haben Menschen früher immer noch im Gottesdienst gemacht. Und ich glaube, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und den gläubigen Zuhörerinnen und Zuhörern von dir vor den Kopf stoßen. Ich glaube, das ist etwas, was viele auch als Stimme Gottes in einer Kirche oft fehlinterpretieren. Ich sage das in dicke Anführungsstriche nochmal, ich will nicht despektierlich wirken. Aber wir kommen zur Ruhe und damit zu einer inneren Gewissheit. Plötzlich sagt uns die innere Stimme wieder etwas, weißt du? Wir spüren wieder unser Bauchgefühl, weil wir in dem Moment, wo sich hier oben alles legt, wir Zusammenhänge erkennen, Wir wissen, wie wir es machen. Wir treffen leichter Entscheidungen. Und all das passiert in dieser Reizflut natürlich nicht, wenn alles so an uns vorbei rauscht mit einer unfassbaren Geschwindigkeit, sondern wenn wir zur Ruhe kommen. Und das passiert in der Kirche. Und dann kann man das als Stimme Gottes interpretieren und sagen, Gott hat mir das gesagt. In Wahrheit war es vielleicht einfach nur das, die innere Gewissheit, ja, so mache ich es jetzt. Und das, was wir in Kirchen nicht mehr erleben, erleben wir eben auch abends auf der Couch nicht mehr. Weil, wenn wir ehrlich sind, ja immer Spotify läuft oder der Fernseher oder das Laptop, seien wir doch ehrlich, irgendein Bildschirm ist immer an. Ja? Und wir haben kaum noch diese Momente, wo diese Reflexionszeiten möglich sind, wo wir zur Ruhe kommen und diese Gewissheiten in uns wieder entstehen, dieser Kontakt mit uns selbst. Ne? Konkurrenzangebot ist zu groß und das muss man dann einfach so ein kleines bisschen eindämmen. Wiederholen nochmal, was ich eben sagte, wenn man dann unfreiwillig in solche Momente kommt, in den Bergen wandern geht und man hat auf einer Almhütte irgendwie übernachtet da nachts und hat keinen Empfang, dann gelingt es plötzlich wieder. Und dann geht es einem auch besser, weil man nämlich mit einem anderen drüber spricht, was einem im Kopf und im Herzen. Oder man fängt wieder an, ein gutes Buch zu lesen. Man braucht diesen unfassbaren digitalen Input nicht. Und dann kommt man zur Ruhe.
Du hast jetzt ganz viel angesprochen. Auf der einen Seite die Stille, da kommen wir auch später nochmal drauf, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt vielleicht sagen, Volker hat gesagt, zur Ruhe kommen, die Stille brauche ich. Weiß nicht, ich meditiere, ich mache alles aus, mache meine Kerzen an. Aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, sich zu erholen, das Gehirn freundlich zu entspannen. Und du hast jetzt das Konkurrenzangebot angesprochen. Und das stelle ich mir gerade auch vor, wenn uns die Zuhörer und Zuhörerinnen zuhören. Es gibt viele Ratgeber, es gibt viele Podcasts, alle, die irgendwie empfehlen, was sollte man denn jetzt tun, ne, um sich zu entspannen, in Anführungsstrichen? Wie wichtig ist es da für sich selbst, seinen Weg, seinen eigenen, in Anführungsstrichen, Erholungsstil zu finden? Weil bei Sport und Ernährung ist ja genau das Gleiche. Da mag ich das ja auch nicht, wenn Menschen immer vorgeben und sagen, nur noch Kohlenhydrate essen, nur noch Fette essen oder weiß jetzt nicht, ihr müsst alle Krafttraining machen. Gut, Krafttraining ist schon wichtig für die Muskeln, aber du weißt, was ich meine. Ne? Es gibt immer Klar. so diese Dogmen. Wie wichtig ist es beim Erholung, beim Entspannung da, seinen eigenen Weg zu finden?
Ja, da sprichst du einen ganz wunden Punkt an. Also die Empfehlungen, die man in Ratgebern liest, wie man sich richtig entspannt, die mögen ja nicht falsch sein, aber sie sind eben etwas schablonenhaft, weil sie einen Rahmen vorgeben, in den sich jeder so reinpressen lässt. Ne? Und es ist nicht für jeden ein Spinningkurs mit 3 Terminen in der Woche im Fitnessstudio der richtige Ausgleich, sondern man muss sehr genau gucken, was ist es denn, was mich anspannt, was mich am Ende des Tages enorm erschöpft? Und wie kann ich vielleicht genau das Gegenteil davon so einbauen, dass es mich ausgleicht? Ich habe da im Buch ein Kapitel drin, wo ich das mit einer Wippe vergleiche. Ne? Wenn wir auf der einen Seite Gewicht haben, dann brauchen wir ein gutes Gegengewicht auf der anderen Seite, um wieder in eine Balance oder zumindest in eine andere Richtung zu kommen.
Vielleicht können wir es praktisch halten. Volker, sagen wir mal, ne, ich sitze jetzt den ganzen Tag am Computer quasi. Das ist das, was mich erschöpft. Mhm. Was wäre, also ne, dass wir einfach nur mal so ein bisschen Inspiration mitgeben. Was wäre dann so klassisch das Gegengewicht, wenn ich sehr fokussiert am Tag immer auf den Bildschirm schauen muss und sehr viel denken muss quasi?
Genau, dann wäre es wahrscheinlich nicht sinnvoll, wenn du am Abend noch eine Homepage programmierst. Ja, denn das wäre more of the same. Ne? Das wäre einfach mehr Gewicht auf der gleichen Seite der Wippe. Ein gutes Gegengewicht könnte sein, dass du vielleicht einfach in der Naturzeit verbringst, mit dem Hund rausgehst oder gerne dich bewegst, Sport treibst im Wald. Muss dir natürlich gefallen, das ist schon wichtig. Ne? Für eine gute Entspannung muss man das, was man tut, mögen. Das ist so das Grundgesetz Nummer 1. Aber schon das Gesetz Nummer 2 ist, gleicht es mich aus? Ist es das Gegenteil dessen, womit ich mich 8 Stunden am Tag beschäftige?
Netflix gucken wäre jetzt wahrscheinlich nicht das Gegengewicht.
Ja, Beispiel, wahrscheinlich ne? eher nicht, weil du auch in einen Bildschirm guckst und dich im schlimmsten Fall auch irgendwie konzentrierst. Dadurch, es ist natürlich nicht die Fortsetzung der Arbeit am Schreibtisch, es ist schon etwas anderes, aber es ist eigentlich nicht der perfekte Ausgleich, insbesondere dann, wenn du auf dem Stuhl sitzt, denn das tust du vor dem Schreibtisch genauso wie auf der Couch und wir sitzen generell schon sehr viel. Also ich gehe gerne nochmal auf das Beispiel ein, was du sagst, dass du sitzt viel und du konsumierst viel und du konzentrierst dich viel beim Blick in den Bildschirm. Wenn das dein Tagesgeschäft ist, dann solltest du versuchen, mal auszuprobieren, wie eine Freizeitgestaltung aussehen könnte, wo du dich A, bewegst, B, kein Bildschirm eine Rolle spielt oder generell kein Informationskonsum und wo du das Denken einfach loslässt. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich 2-3 Tage anstrengende Computerarbeit habe, dann gehe ich gerne in die Berge wandern. Das ist für mich dann ein unfassbarer Ausgleich. Gell?
Ist meins auch, da haben wir ja eine Gemeinsamkeit, Volker. Ich merke so richtig, also ich arbeite ja auch viel am Computer, aber wenn ich in den Bergen bin, da fühle ich mich frei, da fühle ich...
Ja, oder? wenn man die nicht vor der Tür hat, das ist, sagt sich auch immer so leicht, ne? In die Berge gehen, es ist ja nicht überall Berge erreichbar, ohne dass man irgendwie kilometerweit fahren muss. Was auch hilft, was auch ein schönes Gegengewicht wäre für deine Art der Belastung, wäre, etwas handwerklich zu tun. Also auch das mache ich persönlich zum Beispiel sehr gerne. Ich habe auch das Lego-Spielen wieder entdeckt, als mein Sohn auf die Welt kam oder zumindest dann 2-3 Jahre später. Jetzt ist er mittlerweile in der Pubertät, jetzt macht das nicht mehr so gern, weil es uncool ist, ne? Aber ich spiele noch. Ich bin hängen geblieben und ich habe immer wieder Lego-Sets hier, die ich zusammenbaue oder auch selber aus freien Steinen irgendwas kreativ baue. Und meine Frau lächelt dann immer, wenn sie mich sieht, weil ich bin dann so versunken und ich denke nicht konzentriert, aber etwas nach, blicke in keinen Bildschirm und bin mit meinen Händen beschäftigt. Da sitze ich zwar auch, das wäre jetzt gleich, das stimmt, aber alles andere ist anders. Und in diesem Moment komme ich unwahrscheinlich zur Ruhe. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Menschen, die viel vorm Schreibtisch sitzen, 6, 7, 8 Stunden am Tag und abends eine Stunde handwerklich was machen, dass die diesen Abend nutzen, so in der Weise, wie wir es gerade schon besprochen haben. Sie kommen zur Ruhe und schlafen danach besser. Das kann auch, weiß ich nicht, malen sein oder puzzeln sein oder stricken sein. Es muss jetzt nicht mit Bausteinen bauen zu tun haben. Das ist jetzt meine Form. Aber irgendetwas Handwerkliches wäre vielleicht auch für dich ein schöner Ausgleich.
Ich habe für mich, du wirst jetzt lachen, habe ich letzten Freitagabend sogar gemacht. Ich habe auf die Uhr geguckt und dachte so, nein, Jonas, du legst dich jetzt nicht auf die Couch, guckst Netflix, weil das wäre ja die bequemere Variante. Ich hatte mir vor ein paar Wochen, weil ich das eben wusste, habe ich mir schon mehrere Puzzle bestellt. Und mein Learning ist aber, jetzt pass auf, ich hatte nämlich am Anfang gedacht, okay, ich brauche diese großen Puzzle. Und dann habe ich gemerkt, nee, das stresst mich wieder, weil ich nicht am Abend fertig werde quasi. So, dann habe ich mir jetzt nur noch 500 Puzzle, weil ich genau weiß, dass ich ungefähr die an einem Abend schaffe sozusagen. Weil für mich im Kopf ist das irgendwie Stress, wenn da irgendwas noch auf dem Tisch liegt und ich muss das wieder wegräumen, ne? Und jetzt habe ich so 500 Puzzle immer und puzzle das dann quasi. Und mir geht's gar nicht um das Bild. Ich will das auch gar nicht am Ende aufhängen. Ich mach's dann wieder kaputt, tu wieder das in die Kiste und hol's dann irgendwann wieder raus. Weil dieser Ausgleich nach Puzzleteilen zu suchen, dabei Musik zu hören, einfach, ne, querbeet irgendwie zu gucken, dann auch das Erfolgserlebnis zu haben. Ah, okay, es passen ein paar Puzzleteile ineinander, ne, was in den Händen zu haben. Also da habe ich gemerkt, so, das ist meine Art quasi des Ausgleichs.
Das ist, da gibt es in der Philosophie einen Begriff der Autotelie. Kennst du den?
Nee, noch nicht gehört.
Autotelische Tätigkeiten sind Dinge, die selbstzweckhaft getan werden. Also nicht mit der Intention, dass man danach etwas bezweckt mit ihnen. So wie du es ja auch sagst, du puzzelst nicht, um es sich danach einzurahmen, als Bild irgendwo hinzuhängen. Du machst es auch nicht, weil es dir jemand als Aufgabe aufgetragen hat. Du machst es auch nicht, um es zu verkaufen. Also auch wirtschaftlich ist es nicht wichtig, was du tust, sondern es ist selbstzweckhaft. Das bedeutet, es nützt dir in der Sekunde und nicht darüber hinaus. Du tust es nur, weil es dir gerade Freude macht. Und das ist eben ein wesentlicher Gegensatz zu all dem, was du die 8 Stunden vorher tust. Im Job, wenn du für deine Kunden da bist, wenn du deren Wünsche erfüllst, deren Dienstleistungen, die sie dich bei dir angefragt haben, ne? Da machst du etwas für andere oder für dich. Es ist mit einer klaren Orientierung. Es hat diese Zielhaftigkeit. Und das hat es nicht, wenn du puzzelst oder wenn ich Schlagzeug spiele. Ich übe nicht für einen Auftritt mit der Band. Ich habe gar keine Band. Das ist ja völlig irrelevant. Ne? Es ist selbstzweckhaft. Und diese Autotelie, die wir ja zugegeben im Job so nicht haben können und auch nicht haben müssen, die sollte eben ein Kennzeichen des abendlichen Tuns sein. Und wenn ich dir da noch einen ganz kleinen psychiatrischen Tipp geben darf, ja, wäre es günstig, du würdest dich von dieser ein bisschen Zielhaftigkeit habe ich noch bemerkt in deiner Erzählung, denn du willst unbedingt das irgendwie schaffen, du willst es irgendwie erledigen. Ja? Das nennt man Vollendungsbedürfnis in der Psychologie, Task Closure. Und daran solltest du arbeiten. Da kann man aber kein Medikament geben, da musst du so dran, ja.
Das machen wir dann in privater Runde. Komm ich nochmal, rufe ich dich an.
Ja. Bitte, weil das ist eigentlich nicht notwendig. Mhm. Weißt du, dass du vielleicht ein Seminar für deine Kunden ausarbeitest oder eine Dienstleistung am nächsten Woche abgeben musst, da schon. Da gibt's Deadlines, ist auch gut, dass du da kämpfst für deine lieben Kunden und denen das bestmöglich zum vereinbarten Zeitpunkt abliefern möchtest. Hier sollte es nicht so sein. Das Puzzle darf liegen bleiben. Deswegen wäre es sinnvoll, wenn, das rate ich auch meinen lieben Klienten immer, einen Ort, eine Ecke schaffen, wo man es eben auch liegen lassen kann. Also am Küchentisch dann vielleicht schwierig, aber in irgendeiner Ecke, auf einem Basteltisch, damit genau das nicht passiert. Ich muss das jetzt irgendwie fertig werden, weil in dem Moment entsteht ja Druck und dann kommst du aus dem Flow eigentlich raus. Ein echtes Flow-Erleben entsteht durch selbstzweckhaftes Tun ohne Zeitdruck, mittleren Schwierigkeitsgrad und völlig selbstbestimmt. Mit dieser Sahnehaube könntest du es noch verfeinern, dass man es so ausdrückt.
Nee, vielen Dank für den Tipp, nehme ich mit. Und um jetzt nochmal auch einen Tipp an die Hörer und Hörerinnen vielleicht mitzugeben, Volker, wie wichtig ist es, das auch vielleicht am Anfang der Woche, weil das habe ich für mich gemerkt, sich das auch vorzunehmen, also dass man sich an einem Sonntagabend oder am Montag oder am Morgen auch fragt, hey, was ist eigentlich mein, in Anführungsstrichen, Highlight am Abend? Also was nicht, was ich tun muss, sondern was ich tun möchte. Weil das hatte ich aus deinen Büchern ja oder aus deinem aktuellen Buch auch rausgelesen. Diese Vorfreude, die führt ja dazu, dass Dopamin ausgeschüttet wird. Und wir wissen ja aus der Dopaminforschung, ist ja am höchsten der Dopaminspiegel ja bei der Vorfreude, bei der Erwartung auf etwas und gar nicht mehr in Anführungsstrichen beim Puzzeln am Ende, sondern die Vorfreude drauf. Und wir fühlen uns ja auch dann besser über den Tag, weil wir ja diesen Dopaminspiegel haben. Also das Beste, was wir machen können, Volker, wäre doch, so eine Woche wirklich zu planen oder so ein Abend-Highlight irgendwie. Ich weiß nicht, wie du es formulieren würdest, aber
genau, es gibt zwei Gründe, das zu tun. Erster Grund, sich das morgens vorzunehmen oder Anfang der Woche zu planen, ist, dass man dann eine gewisse Verlässlichkeit sich selbst signalisiert und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man es überhaupt tut. Ne? Denn die Wahrheit ist ja, wenn wir ehrlich sind, ich fasse mich da gerne an der eigenen Nase, diese Eigenzeiten, von denen wir hier gerade sprechen, in denen man sich so ausklingt aus der Welt, ja, und autotelischen Tätigkeiten nachgeht, die sind ja immer die Dinge, die man zuallererst zu opfern bereit ist, sobald es eng wird. Es ist ja, einkaufen gehen, Spülmaschine ausräumen müssen immer sein oder es gibt Aufgaben, die können wir nicht aufschieben, aber so diese Eigenzeiten, die braucht man auf. So nach dem Motto, ja, mache ich am Wochenende. Dann ist aber wieder was anderes. Und dann kann es ganz schnell passieren, dass man tagelang eigentlich genau das nicht hat. Man rotiert nur in den Aufgaben. Und deswegen ist das sich vorher committen. Ich mache das heute Abend. Egal, ob die Welt untergeht, zwischen 20 und 21 Uhr gehört mir die Stunde. Das ist ein Weg sozusagen dazu, es auch wirklich dann regelmäßig zu tun. Also auch, um es jetzt mal hart auszudrücken, auf Freizeit sollte mit einer gewissen Disziplin durchgeführt werden, ne? Auch wenn es jetzt mit Willenskraft ja in dem Sinne währenddessen nichts zu tun hat. Aber man muss sich das vornehmen und fest einteilen, damit es auch stattfindet. Da beraten wir übrigens in der Therapie ganz viel Betroffene. Also das macht man auch in Stresskliniken, ne? Dass man mit Menschen über Freizeit redet und über Strategien, was sie tun können, damit sie es auch wirklich tun.
Gibt es denn noch so einen emotionalen Tipp, den du den Zuhörern und Zuhörern mitgeben kannst, die jetzt sich an die eigene Nase fassen und sagen, ja, das bin ich, ne, der sagt, ja, noch das große Projekt, dann mache ich das Puzzle oder nach der Hochzeit, dann.
Genau, das geht ja nie auf, wenn wir ehrlich sind, weil nach der Hochzeit ist vor der Hochzeit, beziehungsweise in dem Fall vor irgendeiner anderen Sache. Man hat dann wieder andere Gründe, man verschiebt es nur. Naja, im Prinzip ist die Antwort, du hast eben schon ein bisschen insinuiert, wenn wir uns, das ist der zweite Grund, warum wir es uns vornehmen sollten, weil in dem Moment eine Vorfreude entsteht. Ich habe ein kleines Kapitel in dem Buch über Glück geschrieben und dort so ein bisschen versucht darzustellen, dass wir Glücksmomente dadurch erhöhen können, dass wir uns immer wieder kleine Vorfreuden erzeugen. Weißt du, Kleinigkeiten. Heute Abend, wenn dieser Scheißtag vorbei ist, ja, dann freue ich mich so richtig darauf. Ja? Und das lasse ich mir nicht nehmen. Und wenn wir uns das vornehmen und planen und vielleicht morgens kurz klar machen, dann entsteht, wie du es schon richtig sagst, so ein ganz kleiner Dopamin-Kick, eine Vorfreude, und die trägt uns mit etwas Glück durch den Tag und hilft uns auch, das dann eher auch zu tun abends. Also ich mache das ich habe den Montag beispielsweise bei mir so der anstrengendste Tag, weil der voller Patienten ist oder Klienten ist und teilweise auch schwer Betroffene. Das ist ein anstrengender Tag, auch sehr belastend seelisch. Die anderen Tage sind leichter, aber der Montag ist sehr hart. Mhm. Und da mache ich das eigentlich jeden Morgen. Manchmal brauche ich so einen Schubs, um in Motivation zu kommen, weil ich denke so um 8 Uhr, oh Gott, was wird das heute anstrengend. Da habe ich immer etwas, auf das ich mich freue am Abend. Das ist eine Kleinigkeit und die trägt mich durch den Tag. Das ist ein schöner Trick, um sich dann abends auf das zu freuen, was dann ausgleicht. Ja.
Genau, und zwei Sachen. Du hast nämlich auch gerade das Glück angesprochen, aber vorher nur eingeschoben, weil das Problem ist ja oft auch, wenn wir dann abends, sagen wir mal, fertig sind mit der Arbeit und uns nichts vorgenommen haben, dass wir manchmal ja auch zu erschöpft sind, um sich dann nochmal die Gedanken zu machen, was könnte ich denn jetzt nochmal Schönes machen? Und dann ist natürlich der Gang auf die Couch, in Anführungsstrichen, und sich einfach berieseln lassen, in Anführungsstrichen, einfacher, ja, auch wenn wir uns danach nicht besser fühlen. Du hast jetzt das Thema Glück angesprochen, denn in deinem Buch sagst du, wir sollen gar nicht auf die großen Ereignisse warten, auf die großen Glücksmomente, sondern die kleinen Glücksmomente, die sind viel ratsamer und nachhaltiger für unser Gehirn und für unsere Psyche. Magst du nur mal kurz erklären, warum wir eben nicht immer auf dieses Große warten müssen, sondern diese Kleinen eben besser sind vielleicht für uns sogar?
Weil wir in einer Gesellschaft leben, in der die großen Glücksmomente, den Traumpartner, den Garten, den wir uns immer gewünscht haben, den absolut tollen Urlaub in einem exotischen Sechs-Sterne-Hotel, ist immer so unfassbar zelebriert und gefeiert wird. Und man merkt, wenn man mit Menschen in der therapeutischen Arbeit ist, dass sie auf solche Glücksmomente scharf sind und darauf hinarbeiten. Und dieser Blick auf dieses XXL-Glück irgendwo weit am Horizont führt dazu, dass sie kleine XS-Glücksmomente links und rechts des Weges übersehen, und zwar jeden Tag. Diese Vorfreude auf etwas, was ganz viel weit später kommen könnte, was wir ja gar nicht unbedingt wissen können, führt dazu, dass man viel übersieht. Und Glück zu empfinden bedeutet, aufmerksam zu sein für die kleinen Dinge des Alltags, in denen man eigentlich Glück erleben kann. Mhm. Ein schönes Beispiel ist, wenn man in einem Café sitzt und ein ganz fantastischer Kuchen isst oder einen wunderbaren gebrühten Espresso, ich achte sehr auf guten Kaffee, das ist mir sehr wichtig, gell? Dass man das nur als Glücksmoment empfindet, wenn man sich auch darauf ein bisschen konzentriert. Weißt du, wenn wir aber da sitzen in der Mittagspause und schlingen den Kuchen runter oder spülen den Espresso mit einem Schluck runter, weil wir eigentlich schon wieder daran denken, an den nächsten Termin, dann ist genau das eingetreten, wovon ich gerade spreche. Der Blick an den weit entfernten Horizont übersieht das Hier und Jetzt. Wir entfernen uns vom Glück in diesem Moment, obwohl wir es eigentlich jetzt erleben könnten. Und das ist die Kunst, Menschen zu mehr Glück zu verhelfen, nicht die Gegebenheiten der Welt zu erhöhen, sondern ihre Aufmerksamkeit auf das zu richten, was sie im Grunde genommen sowieso schon jeden Tag erleben, aber sie es oft nicht wahrnehmen, weil sie dran vorbeilaufen. Mit einem Satz: besser viele kleine XS-Momente als ganz seltene riesengroße XXL-Momente.
Weil dieser Moment ja auch nicht lange anhält. Ne? Das heißt, wenn wir auf diesen großen Moment gewartet haben, ist ja jetzt nicht so, dass wir dann wieder ein halbes Jahr glücklich sind, sondern, ich meine, du hast es viel detaillierter im Buch beschrieben, aber ne, der Glückszustand, der hält ja nicht lange an, dieser Moment. Ne?
Genau, die Forschung weiß heute ziemlich genau, da gibt es wirklich tolle Arbeiten, auch internationale Arbeitsgruppen, die zeigen, dass Glück durch die Häufigkeit bestimmt wird und nicht durch die Intensität. Das heißt, Glücksmomente kommen und gehen schnell wieder und sie sind oft nach sehr großen, intensiven Momenten genauso schnell wieder weg wie bei kleinen. Und deswegen ist es in der Summe besser, wir haben viele kleine Momente, die wir ganz bewusst wahrnehmen, genießen, als ganz wenige große Glücksmomente, weil die auch ebenfalls schnell wieder verrauschen.
Volker, ich muss jetzt kurz ausholen. Ganz am Anfang hatte ich eine These in den Raum gestellt mit, hat die Gesellschaft vielleicht verlernt zu entspannen? Da hast du schon gesagt, vage These, kann man hier und da nicht gut wissenschaftlich untersuchen. Jetzt habe ich vielleicht eine andere These, denn ich bin in den letzten Tagen auf ein Konzept gestoßen, was schon ein bisschen älter ist, aus den 80er Jahren sogar. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein Grund ist. Hast du schon mal was von dem Soziologen Ray Oldenburg gehört mit seinem Konzept Third Place, oder sein Buch damals hieß Great Places? Hast du da mal oder von ihm schon mal was gehört?
Vielleicht, wenn du es jetzt gleich ausbreitest, erklärst, dann wird es mir deutlich. Der Name sagt mir gerade nichts, aber die Idee vielleicht, wenn du es erklärst.
Genau, wahrscheinlich die Idee wird dir bekannt vorkommen. Ist ein sehr renommierter Soziologe. In den 80er Jahren hat er darüber geschrieben und er hat gesagt, dass wir Menschen quasi drei Orte brauchen. Und er hat die dann so schön beschrieben, hat gesagt, es gibt den Raum oder den Ort zu Hause. Das ist so der Ort der Ruhe, der Nähe. Mhm. Dann gibt es den Raum der Arbeit. Das ist so der Ort der Begegnung, der Sinnstiftung. Und dann, und das ist so sein Third Place, sagt er, ist der Community-Raum oder der Community-Ort, Ort der Zugehörigkeit, wo auch Werte überprüft werden oder man sich mit anderen Menschen abgleichen kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so andere Menschen beobachte und mich auch selbst, werden ja diese Orte ineinander ein bisschen verschmelzen beziehungsweise gehen ganz sogar verloren. Also auf der einen Seite haben wir ja den Ort zu Hause, ist viel mehr ein Callcenter geworden oder eine Streaming-Lounge als jetzt Ort der Ruhe und der Nähe oder der Stille, wie du es ja auch schon am Anfang gesagt hast. Auf der Arbeit sitzen wir wegen Remote-Arbeit oft auch alleine vor dem Bildschirm, ja, oder sind nur noch beschäftigt und lösen gar keine Probleme mehr richtig, sondern schreiben nur E-Mails und sitzen in irgendwelchen Calls. Mhm. Und dieser dritte Ort, der Community, hat sich ja immer mehr ins Internet verlagert. Und dass wir uns Menschen, dass wir uns, wie Ray Oldenburg sagt, konsumfrei quasi mal treffen, mit anderen Menschen uns begegnen, die vielleicht eine andere Meinung haben, eine andere Einstellung haben, findet ja immer seltener statt, weil wir uns immer nur noch in unseren Bubbles aufhalten. Und auch, ich spreche mit vielen Menschen, die sich ehrenamtlich so in Vereinen organisieren, die sagen, der Rücklauf ist schon sehr groß, auch an Eltern. Die geben ihre Kinder einfach nur noch ab und sind weg. Früher war das anscheinend so ein bisschen anders. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte das einfach nur mal mit so einwerfen. Hast du so das Gefühl, das könnte auch so ein Grund sein, dass diese Orte entweder zu sehr verschwimmen oder der eine Ort ganz weggefallen ist, dass wir eben nicht mehr zur Ruhe kommen, nicht mehr unsere Gedanken ordnen, Gefühle sortieren, weil wir eben zu Hause jetzt fast alles machen und nicht mehr so klar aufgeteilt ist? Wie ist so dein Bauchgefühl oder wenn du das so hörst?
Ja, also ich kenne dieses Modell noch von jemand anderem in einer ähnlichen Weise. Ich glaube, dass da viel dran ist. In der Tat erlebe ich das auch, dass diese Grenzen verschwimmen. Die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit wird durch Homeoffice ein Stück weit aufgehoben, mit all den Vorteilen, die das natürlich haben mag, im Homeoffice arbeiten zu können. Das müssen wir ja ganz klar auch mal ansprechen. Aber die verschwimmen, was in dem Fall zur Folge hat, dass die Leute sich nicht mehr gut ausgleichen und die Freizeit nicht mehr gut gestalten, weil sie eben doch noch irgendwie eine halbe Stunde schnell was arbeiten. Es gibt dann erstmal auf den ersten Blick mehr Freiheit und mehr Autonomie, mehr Selbstbestimmtheit, aber es entgrenzt auch von der Arbeit und führt eigentlich dazu, dass man Freizeit nicht mehr ganzheitlich so lebt. Es hat schon was für sich, einen anderen Raum zu haben als den auf der Arbeit, weil man dann automatisch die beiden Dinge voneinander trennt und auch hier oben ganz rauskommt. Wenn wir auf der gleichen Couch arbeiten, wie wir abends Fernsehen gucken, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir an die Arbeit denken, an Termine, an den Kunden, den wir anrufen müssen oder an einen Konflikt, den wir im Team austragen mussten, weil das natürlich geankert ist an den Ort, wo es stattfindet. Denn dort hat man ja den letzten Videocall gehabt oder den Streit am Telefon. Und das alles passiert weniger wahrscheinlich, wenn ich diese Dinge in der Arbeit lasse, an dem Ort und nach Hause komme, in mein Refugium, also was der First Place ist nach dem Modell deines zitierten Soziologen, und das alles ein Stück weit hinter mir lasse. Und aus dem anderen Aspekt wird auch ein Schuh draus, denn in der Tat ist das, was wir Community nennen, natürlich nicht mehr das, was eigentlich in den 80er Jahren darunter gemeint war. Die echte Gemeinschaft, die dadurch entsteht, dass wir zusammen uns riechen, schmecken, umarmen, feiern, wo heute teilweise durch die Virtualisierung von Freizeit eine Verbindung untereinander geschaffen wird, die das natürlich nicht ganz ausgleicht. Wir sind zwar irgendwie zusammen, dann aber auch nicht wirklich. Ich nenne das immer gemeinsam einsam. Und wir sehen in Studien, dass das nicht den gleichen Effekt hat auf unser soziales Bedürfnis, wie wenn Menschen sich wirklich miteinander treffen. Und wir haben zum Beispiel durch die Corona-Zeit, in der das ja nicht ging, ein Stück weit uns, ich will fast sagen, daran gewöhnt, dass ein Teil unseres Miteinanders virtuell stattfinden darf und muss. Und das ist natürlich Gott sei Dank auch wieder zurückgeschwenkt, aber eben nicht vollständig. Und das ist sehr schade, weil wir gerade bei der jungen Generation sehen, dass sich viele, viele Menschen mehr hinter dem Bildschirm verstecken und diese gleiche Art der Gemeinschaft gar nicht mehr so leben, wie es noch früher der Fall war. Ich hoffe natürlich, dass das wieder ganz zurückschwingt, weil das Grundbedürfnis des anderen Menschen ist immer noch da und es übertragen sich bestimmte Dinge nicht so. Ich habe in einem Vortrag berichte ich von der Studie einer französischen Arbeitsgruppe, die zeigen konnte, dass wenn wir uns hier unterhalten, wir zwei, Jonas, wir uns zwar verstehen und wir können Informationen austauschen und wir verstehen die Sprache, wir lachen auch miteinander, wir können es auch so ein bisschen ineinander einfühlen, aber es geht nur bis zu einer bestimmten Grenze. Denn unsere Nervenzellen schwingen nicht in der gleichen Weise miteinander, wie sie es tun, wenn wir jetzt bei einer Tasse Wein oder bei einer Tasse Bier zusammen in der Kneipe sitzen und uns unterhalten. Dann nämlich fängt an, unser Herz, meine Herzfrequenz, deine Herzfrequenz fängt an, in der gleichen Weise zu schwingen. Wir gleichen uns ein bisschen aneinander an. Wenn wir nebeneinander herlaufen würden, gilt das auch für die Schrittlänge. Also auch die gleicht sich ein bisschen an und eben, darauf wollte ich hinaus, unsere Hintergrundschwingung, ne, die schwingen elektrisch, die Nervenzellverbände, und die grooven sich so ein bisschen auf eine gleiche Frequenz ein, nicht exakt, aber relativ ähnlich. Und das dient dem Verständnis. Ich fühle mich besser in dich ein, du besser in mich. Und diese Arbeitsgruppe aus Frankreich hat gezeigt, dass das unterbleibt vor dem Bildschirm. Es findet nicht statt. Und das erklärt vielleicht auch die Beobachtung, die viele auch machen tagsüber, dass ein Team-Meeting oder ein WebEx-Call eben das echte Treffen nicht ersetzt. Da geht was verloren. Und deswegen fände ich schön, wenn dieser Third, das ist, glaube ich, der Second Place nach der Theorie des Soziologen, dass das nicht ganz aufgebraucht wird oder ins Internet verlegt wird. Wir sind mehr als nur Menschen, die vor dem Bildschirm sitzen, ne?
Und da kann man sich ja auch wieder, ich fand jetzt deine Metapher auch mit der Wippe ganz am Anfang ja spannend, sich ja fragen, wenn ich den ganzen Tag ja alleine in Anführungsstrichen arbeite, weil ich im Homeoffice bin und Single bin jetzt und jetzt keine Partnerin oder so habe, dass dann wahrscheinlich ein Ausgleich am Abend mit Menschen förderlicher ist als, ne, zu Hause für sich selbst vielleicht dann auch zu puzzeln oder so, aber es wäre wahrscheinlich ratsamer, ne, weil wir ja diesen sozialen Kontakt brauchen.
Genau.
Dann eher einen Kontakt mit Menschen suchen, aber.
Das erklärt ja auch den schönen Studienbefund. Ich glaube, es ist die Uni Konstanz oder Bielefeld, weiß ich mal ganz genau, die gezeigt hat, dass die Zufriedenheit im Homeoffice mit 1-2 Tagen Homeoffice ansteigt und nach 3 Tage maximales und bei 4-5 abfällt. Dass die Zufriedenheit sinkt, ist wie so ein umgedrehtes U. Weil vielleicht das eintritt, was du gerade schon gesagt hast, dass uns dann doch irgendwie die Menschen fehlen. Nur 5 Tage in der Bude hocken und man sieht keine Sau, sagst du, bist salopp, ist dann doch für die Zufriedenheit zu wenig, ne?
Ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen raushören, weil das war, was bei dir im Buch bei mir auch sofort auf Resonanz gestoßen ist, dass einer, der in der Fabrik arbeitet oder einer, der am Computer arbeitet oder einer, der im Friseursalon arbeitet, eben andere Entspannungseinheiten braucht am Abend und nicht alle sofort meditieren, sondern auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen meditieren sogar dann vielleicht schlimmer sein kann, weil die noch mehr mit ihren Ängsten, noch mehr mit ihren Problemen konfrontiert werden.
Richtig.
Das heißt, da so seinen eigenen Weg zu finden.
Ja, zum Beispiel, das ist immer so ein schönes Beispiel, ich hatte eine ganz nette Briefträgerin hier bei uns in der Nähe, die wirklich aufgrund ihres Jobs jeden Tag 10, 12, 15 Kilometer gehen muss, ne? Also wirklich sportlich auch, ne? Muss ja dann die Briefe und die Pakete tragen, hat kein Auto, fährt dann mit dem Lastenfahrrad und dann muss sie oft laufen und so. Ja, und das liest sie in der Zeitschrift, ja, du hast Stress, also treib mehr Sport, geh aufs Laufband. Dann ist das natürlich ein unsinniger Ratschlag für sie, ne? Weil das auch hier mehr Gewicht auf der gleichen Seite der Wippe ist. Das ist nicht das Yin zum Yang. Sondern für sie wäre es vielleicht einfach genau nicht Sport zu treiben, der beste Ausgleich, dass sie sich mit dem Buch einfach auf die Wiese legt im Sommer und einfach liest, zum Beispiel, ne? Oder vielleicht mit der Freundin im Café sitzt abends und einfach so ein bisschen lacht und was durchquatscht, weil sie den ganzen Tag irgendwie alleine war und gelaufen ist. Also man muss immer gucken, das ist mir ganz wichtig, wenn wir Freizeitgestaltung und Ausgleich als Prinzip wirklich verstehen wollen, müssen wir hingucken und miteinander rausarbeiten, was ist es, was mich unter Druck setzt? Was stresst mich? Und wie könnte ein möglichst 180 Grad davon gegenteilige Freizeit aussehen, die mich wieder ausgleicht? Das ist die Kunst der Freizeit. Und keine Schablonen, die wir in Herren- oder Frauenzeitschriften durchlesen können, die für alle gelten. Das tun sie nämlich nicht.
Wenn wir jetzt aber dabei nochmal sind, so welche Signale zeigen mir denn, dass ich das Richtige tue quasi und mich nicht nur betäube?
Klar, unser Körper signalisiert sofort, ob es uns gut geht oder nicht. Wenn wir am nächsten Morgen unausgeschlafen sind und wir fangen an, irgendwie missmutiger zu werden, vielleicht weniger belastbar, wir neigen dazu, mal aus der Haut zu fahren, werden cholerisch oder sind näher am Wasser gebaut, vielleicht lässt auch die Leistung nach, dann können das alles Hinweise für nicht bewältigten Stress sein. Es muss sich also nicht immer auf der körperlichen Symptomebene zeigen. Kann natürlich auch sein, also Reizdarm, Rückenschmerzen oder andere Symptome. Aber es zeigt sich eben, wie gesagt, manchmal auch emotional, ne? Dass unsere Gefühle herauskommen, dass wir nicht mehr die Leistung bringen, dass wir gedanklich enger werden, auch unzuverlässiger, unpünktlicher. Also auf der Verhaltensebene merkt man ganz, ganz häufig ebenso, dass jemand gestresst ist. Und umgekehrt, wenn wir eine gute Freizeit gestalten, die uns eben ausgleicht auf der Wippe, dann sind wir oft viel belastbarer. Das hat bestimmt jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer schon an sich beobachtet. Man hält mehr aus. Man fährt nicht so schnell aus der Haut. Die Zündschnur wird länger, ne, sozusagen, wenn wir uns gut ausgleichen. Insofern, man merkt es nicht nur am Körper, sondern eben auch bei seinem eigenen Verhalten und bei der Art, wie man denkt und fühlt.
Wir haben jetzt ja eben über Räume gesprochen, Volker. Es gibt ja noch den inneren Raum. In deinem Buch hast du sogar dem einen ganzen Kapitel gewidmet. Die Stille, hast du ja auch schon am Anfang erwähnt, dass wenn wir sehr viele Reize am Tag bekommen, dass dann vielleicht die Stille am Abend so gut tut, weil sich da die Gedanken sortieren können und. Viele empfinden aber ja die Stille als unangenehm, ne? Weil die sich vielleicht damit konfrontieren, mit sich selbst und. Wie können wir denn lernen, diese Stille aushalten? Es gibt ja sogar dieses tolle Experiment, du kennst es wahrscheinlich ja, mit dem, wo Menschen in so einen Raum geschickt werden und sich lieber mit Elektroschocks drangsalieren, anstatt diese Stille auszuhalten.
Na, das Experiment habe ich in meinem Buch sogar erwähnt, in einer anderen Stelle. Wir haben das sogar nachgekocht in Regensburg, weißt du das?
Habt ihr es nach? Ja?
Ich hab das Experiment mit einer Doktorandin gemacht, die hat da das veröffentlicht sogar. Wir haben 88 Studenten eine halbe Stunde in einen Raum eingesperrt. Also sie konnten natürlich raus, wenn sie gewollt haben, der Raum war zu. Mhm. Und sie mussten dort auf dem Stuhl sitzen und nichts tun. Es gab kein Handy, kein Fernseher dort. Es gab nichts zu essen, zu trinken. Man war mit sich alleine. Und das Einzige, was drin stand, war dieser Elektroschocker, den vorher alle bereits als relativ schmerzhaft kennengelernt hatten. Den hat man nämlich an sich ausprobieren dürfen. Das heißt, diese Neugierde, die war nicht mehr da, weil man wusste ja, was der macht. Und das war unangenehm. Und trotzdem haben 22 von den 88, also zufällig genau 25%, es nicht ausgehalten. Sie haben den Elektroschocker teils mehrfach verwendet, weil ihnen die Langeweile unerträglicher erschien, als nichts zu machen. Also lieber als, oder unerträglicher erschien, als sich Schmerz zuzufügen. Und das beruht, die Lorbeeren verdiene ich nicht, weil die grundsätzliche Studie war von dem Herrn Wilson, den du gerade zitierst. Der hatte in, glaube ich, 11 Experimenten das Jahre zuvor schon zeigen können. Wir haben das nur mit einer anderen Fragestellung etwas nachgekocht. Aber das sagt natürlich was aus. Ne? Wir können nicht mehr gut diese Eigenzeiten aushalten, in denen vermeintlich nichts passiert. Wir sind süchtig nach diesen ständigen Informationen. Und trotzdem, ja, jetzt komme ich zur Beantwortung deiner Frage, es ist trotzdem wichtig, dass wir uns diesen Momenten stellen. Denn das würde dir jeder Neurowissenschaftler und übrigens auch jeder Psychiater bestätigen. Wenn du in den Kontakt mit dir selbst kommst, dann entsteht im Gehirn das eigentlich Gute. Und gib gern zu, dass auch mal Gedanken, sagte ich ja, glaube ich, eben schon, auch mal nicht so schön sind, ne? Und dass auch mal ein Gefühl hochkommt, das sich überhaupt nicht toll anfühlt. Aber es ist eben trotzdem wichtig, sich dem zu stellen und nicht immer abzuhauen vor sich selbst, sobald es mal unangenehm wird, ne? So dieser Eskapismus aus sich selbst, weg von sich selbst. Das ist das Blödeste, was man machen kann. Denn das bedeutet, dass man sich nie seinen eigenen Dämonen auch stellt. Ich gebe zu, es gibt Ausnahmen, das sollten wir jetzt schon, weil wir hier auch was Öffentliches machen, sagen, wenn Menschen wirklich unter Depressionen oder Ängsten neigen oder anderen psychischen starken Belastungen, auch Traumata, die sich immer dann reinszenieren, wenn sie ins Nachdenken kommen, dann sollte man Abstand davon halten. Das machen wir auch in unserer Therapie. Menschen, die nicht gut mit sich allein sein können, weil dann furchtbare Dinge in ihnen hochkommen. Für die gilt eine Ausnahme, ist völlig richtig. Dann muss man sie erstmal durch die Therapie affektiv so stabilisieren, dass sie das aushalten. Aber für alle anderen gilt, nicht vor sich selbst fliehen. Denn nur in den Momenten, wo wir uns unseren Gedanken und Gefühlen stellen, werden wir reif, werden wir emotional autonom. Wir treffen Entscheidungen, wir bewältigen Dinge, wir versöhnen uns mit Sachen. Das heißt, es ist eigentlich ein sehr konstruktiver Zustand, den wir erlauben. Den haben wir aber vor RTL 2 nicht. Das ist nur Ablenkung. Den haben wir dann, wenn wir beim Puzzeln über uns nachdenken oder wenn wir beim Waldspaziergang eine Träne vergießen, aber uns plötzlich was gewahr wird, wenn wir in der Kirche sitzen und irgendwie ins Nachdenken kommen, auch wenn wir es vielleicht als Stimme Gottes dann bezeichnen mögen. Ich lasse das gern so stehen. Aber das sind Erkenntnismomente, die uns stärker, die uns klüger machen. Also ab und zu mal eben weg vom Bildschirm und hin zu sich selbst.
Und was dabei helfen kann, weil ich kann mir vorstellen, dass ein Grund ja auch sein kann, sich selbst nicht zu mögen. Also dass man deswegen auch flieht, weil man Angst hat, dann mit sich selbst als Person irgendwie in Verbindung zu bekommen und sich lieber dann betäuben, weil man sich dann mit sich selbst nicht auseinandersetzen muss. Und du hast in deinem Buch geschrieben, ich zitiere, sich selbst nicht zu mögen ist einer der relevantesten psychischen Belastungsfaktoren, die es überhaupt gibt.
So ist es.
Warum ist so dieser freundliche Umgang mit sich selbst, warum ist der so entscheidend?
Naja, weil wir halt jeden Tag einfach auch wirklich Misserfolge erleben. Ne? Mhm. Also ich kann gar nicht zählen, wie oft ich pro Tag in Fettnäpfchen trete. Und wenn ich mich nicht ein kleines bisschen mögen würde, und damit meine ich jetzt nicht in einer narzisstischen Übersteigerung, mich toll finde oder selbst bewundere, das wäre die pathologische Übertreibung dessen. Sondern ich meine hier ein Stehen zu sich selbst, zu wissen, welche Stärken und Schwächen man hat. Und sich behutsam und liebevoll gegenüber sein und sich Fehler zuzugestehen und auch Mittelmäßigkeit zuzugestehen. Das ist unfassbar wichtig, um im Leben nicht an sich selbst zu versagen und sich selbst nicht noch zu treten, wenn man gerade am Boden liegt. Das ist aber etwas, das muss man ein bisschen üben. Wer damit Schwierigkeiten hat, wird es allein nicht dadurch lernen, dass er puzzelt. Wir haben jetzt eben über Freizeit und Ausgleich gesprochen. Wenn es um das Thema Selbstliebe geht, das muss man meist im therapeutischen Kontext entwickeln. Also Menschen, die sich wirklich ständig selbst treten und Selbstvorwürfe machen und die sich nicht erlauben, mal die Neuen gerade sein zu lassen und mittelmäßig zu sein, denen muss man die Hand reichen, damit sie sich im Spiegel mögen. Das kann ein langwieriger Prozess sein, vielleicht weil man ihn in der Kindheit nie gelernt hat, nicht lernen durfte. Es gibt verschiedene Gründe. Würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, das auszubreiten. Aber das ist etwas, das können Menschen im Prozess mit sich alleine oft nur schwer entwickeln. Da brauchen sie manchmal jemanden an der Hand, der ihnen dieses Selbstwertgefühl auch wieder gibt. Aber das ist in der Tat absolut wichtig. Also sich immer vor sich selbst zu fliehen, nützt nichts. Im Gegenteil, das macht alles noch schlimmer. So einen schönen Spruch aus der Aufklärung beim Militär, der lautet, man entschärft eine Bombe nicht dadurch, dass man die Zündschnur verlängert. Und das ist das im Prinzip. Wir können uns ablenken und die Dinge aufschieben, aber irgendwann geht das irgendwie hoch. Und wer da ein Potenzial in sich hat, was explodieren kann, der muss daran.
Und es war jetzt ein guter Hinweis von dir, dass man sagt, was diese Selbstliebe angeht, oft mit professioneller Hilfe. Aber was man schon im Alltag machen kann, weil das habe ich auch aus deinem Buch, weil auch darüber gibt es ein ganzes Kapitel, Thema Vergleiche, weil ich das schon in meinem Alltag mitbekomme, dass wenn wir uns ja oft über Social Media oder im privaten Umfeld uns vergleichen, dass wir uns oft dann manchmal hässlicher fühlen, langweiliger fühlen, auch unsere Freizeit. Wir sitzen zu Hause, räumen die Spülmaschine aus und andere springen aus dem Flugzeug oder sind auf irgendwelchen Gipfeln und sehen die tollsten Landschaften. Ja. Sich grundsätzlich zu vergleichen, das konnte ich so ein bisschen rausnehmen, dass das rein menschlich ist und völlig normal ist, weil wir uns irgendwie einordnen müssen in der Gesellschaft. Oder uns ja auch einordnen wollen, ist das, was wir gerade machen, gut oder schlecht? Das schaffen wir oft durch Vergleiche. Gibt es denn aber auch so eine gesunde Art und Weise, wenn wir uns jetzt mit anderen vergleichen? Oder ist das immer automatisch dieser negative Spirale, wo wir dann reinkommen? Oder gibt es so eine gesunde Vergleich?
Die gibt es. Also in der Tat ist das Vergleichen mit anderen etwas ganz Menschliches, Natürliches und überhaupt nichts Krankhaftes. Gefährlich wird das nur, wenn man sich ständig nach oben vergleicht und sich immer jeden Tag misst an Menschen, die vermeintlich mehr können, mehr wissen, mehr haben. Dann kann das irgendwann auf Selbstwertgefühl schlagen. Und da sprichst du einen wunden Punkt an. Das sehen wir in der Gesellschaft, gerade bei jungen Menschen, die noch so ein bisschen ihren Platz in der Gesellschaft suchen und sich selbst noch finden müssen, dass das durch Social Media nicht leichter geworden ist. Denn wir sehen ja in der Regel nur die Bilder und Reels der Erfolgreichen. Und es wird ja durch alle möglichen Fakes jetzt heutzutage auch so gedreht, dass es immer das Maximum ist, was man dort sieht. Und da kann man sich schon relativ klein vorkommen. Deswegen erschrickt mich das auch so, wenn wir auf den Schulhöfen der dritten, vierten Klasse in einem Alter, wo die Kinder irgendwie 9 Jahre sind plus minus, schon Handys haben und junge Mädchen sich in dem Alter beginnen zu vergleichen, statt irgendwie sich zu bewegen oder zu lachen oder irgendeinen Blödsinn zu machen. Insofern, das stimmt. Wir haben durch die Social-Media-Vergleiche ein Problem, dass Menschen sich heute insbesondere in zu frühem Alter sich vergleichen. Und das wird schlimm, wenn sie sich nach oben vergleichen. Mhm. Wenn ein Mensch dazu neigt, sich gerne zu vergleichen, dann helfe ich ihm durch einen kleinen Trick. Den habe ich mir aber nicht ausgedacht. Die Lorbeeren verdiene ich nicht, sondern andere. Ich nutze ihn nur. Und zwar, indem man ihm beibringt, sich mehr mit sich selbst zu vergleichen. Und dann passiert etwas. In diesem Moment, wo ich mich mit mir selber letztes Jahr, vor 2 Jahren, vor 5 Jahren vergleiche, komme ich fast immer zu dem Urteil, dass ich mich verbessert habe. Das ist nämlich in der Tat so. Wir glauben immer, früher waren wir besser. Das ist aber nicht so. Wenn wir ganz ehrlich unsere Biografie auswerten, arbeiten wir jeden Tag an einer Verbesserung. Und nur klar, wir kriegen graue Haare und so ein paar Falten. Aber davon abgesehen, verbessern wir Dinge. Wir entwickeln uns beruflich. Wir haben mehr Ausbildung. Wir können uns irgendwann eine Wohnung leisten und nicht mehr nur ein kleines Zimmer. Und vielleicht bauen wir sogar ein Häuschen, wenn es gut gelaufen ist. Wir fliegen weiter weg. Wir setzen Kinder in die Welt. Wir pflegen die tieferen Freundschaften mit 50. statt mit noch 25. Also in ganz vielen Dingen verbessern wir die Dinge. Wir vergessen es nur. Und wer dazu neigt, sich ständig zu vergleichen, dem hilft man bei seiner Aufmerksamkeit nicht auf das Grundstück des Nachbarn seinen Blick zu richten, sondern auf seinen eigenen Garten, ja, wie er letztes Jahr noch war. Das ist ein schöner Trick, das funktioniert sehr gut in der Therapie, muss man ein bisschen üben, aber dann geht so die Aufmerksamkeit weg von den anderen hin zu sich selber und das ist eigentlich dann sehr hilfreich.
Und da schließt sich ja auch wieder so die Klammer jetzt zu Anfang, worüber wir gesprochen haben, über Freizeit, über Ausgleich, weil ich oft mitbekomme, dass dieser Freizeitsektor, dieser Sportsektor auch immer zunehmend in diesen Vergleich wird, also dass gar nicht mehr man Yoga macht, wie du es ja gesagt hast, mit dem Selbstzweck, ne, man macht es nicht für andere, sondern ne, dieses Puzzeln, was ich gemacht habe, war ja nur für mich, diente keinem anderen Zweck. Aber manchmal hat man ja das Gefühl, es geht dann darum, wer postet das schönere Yoga-Foto, wer hat das bessere Essen dann. Also
und damit verschiebt sich eigentlich das komplette Yoga-Ding in eine Richtung, in der es überhaupt nichts zu tun hat eigentlich, wofür es überhaupt nicht gedacht ist. Das Yoga mache ich in dem Fall dann für andere oder um mich, meine Positionierung in der Gruppe der anderen irgendwie zu unterstützen. Und das ist natürlich ein Quatsch, ja. Ich mache es für mich selber. Und da gibt es ganz viele andere Beispiele. Sport ist ein gutes Beispiel, hast du völlig recht, weil ich schnell in diesen Wettkampfgedanken reinkomme. Und deswegen ist es auch ein Unterschied, glaub mir, für die eigene Entspannung, ob ich für den Stadtmarathon trainiere oder ob ich einfach so auf den Berg wandern gehe. Das ist ein riesiger Unterschied. Es mag kardial eine ähnliche Ausbelastung sein. Aber das eine tue ich im Hinblick auf eine Rangplatzierung, in der ich mich irgendwie wiederfinde, in einem Wettkampf. Und das andere mache ich nur für mich. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob ein anderer doppelt so lang geht oder doppelt so schnell geht. Ja, es ist völlig wurscht. Und das Letztere ist das Heilsamere einfach meistens. Nichts dagegen, dass man sich auch im Wettkampf mal messen soll. Das ist hat auch seinen Wert. Aber heutzutage, wo die Welt so transparent ist und wo wir rund um die Uhr erfahren, was der andere tut, sind wir halt irgendwie ständig in so einer Rangplatzierung. Ich habe das, glaube ich, in dem Kapitel in meinem Buch auch erwähnt, bin mir nicht ganz sicher, ob man das will oder nicht. Mein Podcast, den ich mache, mein Podcast Gehirn gehört, den mache ich schon sehr lange, so seit 5 Jahren, jeden Monat eine Folge. Und ob ich es will oder nicht, ja, wenn ich den selber mal aufklicke bei Spotify, kriege ich sofort eine Rangplatzierung, wo der im Vergleich zu anderen steht. Das ist mir völlig wurscht eigentlich, ehrlich gesagt. Finde es schrecklich. Kannst du gar nicht ausschalten, ne? Aber du kommst an diesen Bewertungen und an diesen Vergleichen oft gar nicht mehr vorbei und du musst dich schon selbst ein Stück weit committen, da nicht hinzuschauen oder das einfach dann auch wieder aus deinem Wahrnehmungsfokus zu nehmen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Menschen, die nicht genau wissen, was kann ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, dass die anfällig werden dafür und dadurch dann auch drunter leiden, wenn sie sehen, ich stehe in der Hitparade immer weit unten.
Und jetzt tut es mir leid, dass ich am Anfang ja das Geheimnis gelüftet habe, weil ich glaube, wenn du es ja so erzählst, könnte es ja auch ratsam sein, eine Leidenschaft, ein Hobby zu haben, was man nicht mit allen anderen teilt, dass man immer wieder drauf angesprochen wird und kannst du jetzt schon das Stück spielen, kannst du schon das, wieso spielst du nicht in einer Band? Ne, weil wenn du dich jetzt wahrscheinlich auf irgendeiner Bühne vorstellst, würdest du ja nicht sagen, ich bin der Schlagzeuger, der Psychiater, der XY, sondern du lässt das Schlagzeug extra weg. Und wenn wir uns ja manchmal vorstellen, ja, ich mache Yoga, ich mache da, also dann ist man ja sofort wieder in diesem Vergleich. Und vielleicht mal was für sich zu finden, was man nicht teilt mit anderen. Das wäre wahrscheinlich die gesündere Variante.
Genau, was so ein bisschen geheim bleibt, das ist ab jetzt seit diesem Podcast vorbei. Aber das stimmt, hast du recht. Das ist so, da schließt sich der Kreis zu dem, was wir anfangs sprachen. Es bleibt so meine eigene Tätigkeit, die ich mit niemandem teile und dadurch bleibt es bei mir und ich komme gar nicht erst in den Versuch, es irgendwie zu messen, zu kalibrieren und irgendwie einen Maßstab anzulegen. Das ist eigentlich für die Freizeit und für das Seelenheil nicht förderlich.
Ich würde nur, bevor wir jetzt auf die Zielgerade eintauchen, Volker, und auf die Abschlussfragen kommen, würde ich nur einmal kurz noch eine kurze Kurve gehen, weil wenn wir ja über unseren Ausgleich sprechen, über die Freizeit, über unser Gehirn freundlich pflegen am Abend oder was Gehirnfreundliches tun, kann ich mir vorstellen, so geht's mir zumindest, dass wenn wir dann abends im Bett liegen oder mal in dieser Stille sind, dass natürlich auch oft was hochkommt. Du hast ja selbst gesagt, dass bei dir ist ja auch manchmal nur Mittelmaß, also Misserfolge, Krisen. Oder wir erfahren etwas Ungerechtes, das ist mein Wert ist Gerechtigkeit, also es ist so ein sehr hohes Gut. Und wenn ich dann irgendwas sehe, was ungerecht ist, geht mir das immer sehr nahe und ich muss immer sehr viel drüber nachdenken. Das heißt, wir hadern ja dann, wir jammern und wir fragen uns, wieso ist das gerade uns passiert und. Um das zu reduzieren, sagst du ja auch im Buch, ist Akzeptanz ein Mittel. In der Theorie klingt das immer sehr einfach, ne? Akzeptiere es. Magst du noch mal den Zuhörern und Zuhörern, weil ich finde das noch mal so einen wichtigen Punkt, dass wir nicht abends da liegen und jammern und irgendwie grübeln. Wie schaffen wir es, mehr in eine Akzeptanz reinzukommen, auch Dinge mal hinzunehmen, ohne immer wieder das zu optimieren quasi?
Genau, also Akzeptanz ist in der Tat ein Begriff, den natürlich jeder kennt und mit dem auch jeder was anfangen kann, der aber heute nicht sehr beliebt ist, weil er so ein kleines bisschen mit Feigheit und sich wegducken assoziiert wird. Und in einer Gesellschaft, die heute von einer unfassbaren Machbarkeit und Steuerbarkeit gekennzeichnet ist, räumt man der Akzeptanz auch kaum noch Bedeutung zu. Wir wollen lieber die Probleme alle lösen und steuern und es muss auch irgendeine App geben, die das irgendwie für uns regelt. Das ist so in uns drin und nimmt zu. Weil wir leben ja auch in der Tat in einer Welt, in der wir technisch, zumindest auf unserem Schreibtisch, in unserem Privatleben, durch digitale Helferlein immer mehr bewerkstelligen können. Das ist ja auch so, ist ja auch toll. Aber diese Diktatur der Steuerbarkeit, hat das ein berühmter Soziologe mal genannt, übertragen wir auf ganz viele andere Dinge. Unsere Liebesbeziehungen, unsere Gesundheit, unseren Schlaf, das alles tracken wir, das messen wir, das optimieren wir. Und setzen den gleichen Maßstab daran, dass alles das, was wir messen, verändert werden kann und auch verändert werden muss, wenn es keinen Normwerten gehorcht. Und das ist eigentlich pervers, muss man sagen, weil das einen unfassbaren Druck macht und vor allen Dingen, und jetzt kommen wir zur Akzeptanz, uns eigentlich davon entfernt, uns mit Dingen auch schlichtweg zu arrangieren. Wenn eine Gesellschaft rund um die Uhr überzeugt ist davon, sie können eigentlich alles mit einem Klick auf ihr Handy steuern, dann entfernt uns das von dem Gedanken, manche Sachen auch einfach hinnehmen zu müssen. Und das ist aber im Leben ganz außerordentlich wichtig. Wir haben nämlich auf viel mehr Dinge keinen Einfluss als auf Dinge, die wir beeinflussen können. Und das voneinander zu trennen und seine ganze Energie und Kraft auf die Dinge zu richten, die wir beeinflussen können, aber auch mit reinem Herzen locker lassen zu können bei Dingen, die unsere Einflussmöglichkeiten übersteigen. Das halte ich mindestens für genauso wichtig. Und es ist gar nicht so sehr meine Meinung, sondern es gibt mittlerweile auch erst so seit den Nullerjahren, das ist also noch gar nicht so ganz lang, immer mehr Studien, die insbesondere gerade im Hinblick auf die Therapie in die Medizin zeigen, dass Menschen bei Krankheiten, die sie nicht heilen können, durch Akzeptanz zu mehr Lebensqualität kommen. Also ein ganz krasses Beispiel wäre ein Mensch, der querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt und zumindest Stand 2025 nicht wieder wird gehen können. Da ist Akzeptanz spielt eine riesige Rolle. Das gilt übrigens auch für chronische Rückenschmerzen, die wir oft auch nicht heilen können. Und für viele, viele andere Beispiele will das jetzt gar nicht zu sehr ausbreiten. Aber Akzeptanz ist eine Möglichkeit, mit den uns gegebenen Dingen im Leben zurechtzukommen. Natürlich versucht man immer erst, die Probleme zu lösen. Das ist doch völlig klar. Das versuche ich auch. Menschen können auch sehr, sehr viel Kraft entwickeln, um Probleme zu lösen. Aber bei manchen Dingen gehört eben auch dazu, sie im Herzen anzunehmen und trotzdem sich zu verpflichten, mit einem guten Leben weiterzumachen. Auch das ist eine Qualität. Und darauf wollte ich, es ist ein sehr humorvolles, sehr schönes Kapitel geworden. Akzeptanz war auch sehr beliebt. Oder haben mir viele Leute zugeschrieben. Das freut mich sehr, weil ich glaube, dass wir das auch wieder uns ein Stück weit wieder klar machen dürfen, dass in der Akzeptanz nicht Flucht liegt, sondern eine Möglichkeit, Frieden im Herzen zu finden bei Dingen, die unser Vermögen übersteigen. Mhm.
Darf ich dann fragen, wie du es vielleicht persönlich im Alltag schaffst? Weil ich kann mir vorstellen, dass du ja nach außen hin, du hast ja selbst gesagt, dir passieren auch ganz viele Sachen, aber nach außen hin nimmt man dich ja wahr, okay, seine Bücher sind alle Spiegel-Bestseller geworden, sein Podcast, den ich auch wirklich an dieser Stelle sehr empfehlen kann, sind tolle Folgen. Ich glaube, du bist bei einer 5,0-Bewertung, was sehr selten ist, weil es immer irgendwelche gibt, die ein bisschen einen runterstufen. Du gehst jetzt nächstes Jahr auf Tour, du bist sehr gefragt im Unternehmenskontext, was Vorträge angeht. Du warst gestern, hast du mir gerade noch erzählt, im Frühstücksfernsehen. Also nach außen hin denkt man ja, okay, beim Volker, da läuft es, der hat doch keine Misserfolge. Also vielleicht kannst du dann nur mal reinnehmen, wie du so die Haltung für dich vielleicht entdeckt hast, diese Akzeptanz.
Also ich meine, ich freue mich natürlich, wenn du das so wahrnimmst, und in der Tat kann mich auch nicht beschweren. Läuft auch rein auf Business-Ebene sehr gut und ich freue mich, dass meine Dinge, die ich da tue, auch von den Menschen angenommen werden. Aber das ist keinesfalls so, dass mir nicht jeden Tag schreckliche Fehler passieren. Ne? Gerade in der Therapie mit Menschen komme ich immer wieder an Grenzen, und wo ich merke, mein ganzes sogenanntes Fachwissen nützt wenig, weil ich an dem konkreten Alltag der Menschen nicht weiterkomme. Ne? Wenn es darum geht, wir haben ab und zu mal Menschen aus der Ukraine, die sich bei uns vorstellen, wo ich merke, dass, wenn sie Opfer von Flucht und Gewalt wurden, wie wenig man dann doch auch helfen kann. Und unabhängig von der Psychiatrie, auch in der Neurologie, sind viele Erkrankungen nicht heilbar. Ne? Die Neurologie hat was sehr Palliatives. Parkinson, Multiple Sklerose, Demenz, das ist alles nicht heilbar. Also ich scheitere jeden Tag an dem ärztlichen Wunsch, Menschen gesund machen zu wollen. Deswegen kann ich trotzdem was tun. Ich kann ihr Schmerz lindern, ich kann den Schlaf verbessern, ich kann Emotionen ausgleichen, ich kann ihnen Lebensglück versuchen zu verhelfen, aber ich kann nicht heilen immer. Also das ist nur so ein Beispiel, ne? Aber auch in anderen Bereichen erlebe ich Misserfolge. Ich bin auch von Krisen betroffen. Ne? Wir hatten auch jetzt in der Familie eine schwere Krise, ohne das jetzt hier zu sehr auszubreiten. Aber ich werde jeden Tag davon getroffen und jeden Tag muss ich mir die Frage stellen, okay, kannst du das bewerkstelligen, kannst du das bewältigen oder musst du lernen, dich mit den Dingen zu arrangieren? Und diese Gratwanderung ist nicht einfach, aber die ist auch für mich wahnsinnig schwer. Das könnte ich meinen Job gar nicht machen. Ganz schnell, ne, diese Trennung, worauf konzentrierst du deine Energie, wo willst du dich mit ganzem Einsatz dafür stark machen, das Problem aus der Welt zu schaffen, und wo musst du es einfach im Herzen annehmen, um nicht völlig vor die Hunde zu gehen. Das muss ich genauso wie jeder andere Mensch auch.
Vielleicht zitiere ich jetzt an dieser Stelle, um den Zuhörern und Zuhörerinnen noch was mitzugeben, einen schönen Satz aus deinem Buch, wo ich so dachte, dass fasst es auch ein bisschen zusammen. Also du hast tolle Sätze geschrieben, aber einen hatte ich mir jetzt zu diesem Thema rausgeschrieben. Die wichtigste Überschrift im Leben ist nämlich nicht, dass alles auf unserer Reise funktioniert, dass jede Idee machbar ist und alles perfekt endet. Stattdessen lautet sie, was auch passiert, es geht weiter und ich setze meinen Weg fort, hier und jetzt.
Genau.
Das fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen.
Ja, das wäre mir jetzt an der Stelle selber gar nicht mehr eingefallen, sonst hätte ich es gesagt. Vielen Dank, dass du mich an meinen Satz zitierst. Aber das ist es. Das ist das Wichtigste. Weißt du, wenn du im Leben an Grenzen kommst und du merkst, es geht so nicht weiter, dann darfst du nicht daran zerbrechen, dass du dein Ziel nicht erreicht hast, dass dein Traum sich nicht so erfüllt hat, wie du es in der 5-Jahres-Planung noch formuliert hast. Sondern du musst dir die Frage stellen, hey, wie geht's denn jetzt weiter? Das ist die Kunst des Lebens. An den Dingen, die passieren, nicht zu verzweifeln, sondern seinen Weg fortzusetzen. Egal, ob du im Rollstuhl sitzt, ob du von deiner Freundin verlassen wurdest oder ob du finanziellen Schiffbruch erlitten hast. Das ist das Entscheidende. Zurückkommen auf den Kurs und weiter im Leben. Das ist die eigentliche Kunst des Lebens. Und daran wollte ich ein bisschen erinnern.
Ja, hast du auf jeden Fall gemacht. Und es waren heute, wie in allen anderen 2 Podcast-Folgen auch der Fall, sehr viele Erkenntnisse und Impulse rübergebracht. Was würdest du den Zuhörer und Zuhörerinnen so jetzt am Ende mitgeben, die uns zugehört haben und festgestellt haben, okay, ich darf meinen Ausgleich nicht irgendwie aufs Wochenende oder in 2 Monaten verlagern, sondern ich sollte jetzt abends, ne, irgendwie etwas tun, was meinem Gehirn gut tut, wo ich, ne, die Wippe wieder eine Art Gegengewicht bilde. Wie schaffen wir uns dieses tägliche Tun? Weil die Couch des Netflix ist ja eben sehr reizbar, ne, und sehr verlockend. Ja. Und wir haben ja Gewohnheiten. Also was wäre nochmal so vielleicht der letzte Tipp oder die letzte Erkenntnis, um ins dieses tägliche Tun, um ins Verändern zu kommen?
Also ich glaube, wichtig ist, sich von dem Mindset zu verabschieden, dass das jetzt eine lästige Pflichtübung sein muss, irgendwie jetzt auch noch seine Freizeit kompliziert zu organisieren. Das darf nicht sein. Also dann macht es keinen Sinn. Sondern ich würde das eher so als Experiment sehen, in die Entdeckung kommen zu dürfen. Das ist das schönste Geschenk, was Menschen sich machen können. Selber etwas zu entdecken. Und das tun wir ja in der Regel nicht, wenn wir jeden Tag in gleicher Weise aus dem gleichen Büro mit den gleichen Aufgaben rauskommen und in jeder Weise wieder eine neue Staffel unserer geliebten Serie auf Netflix gucken. Also ich übertreibe jetzt bewusst, ja. Dann ist es oft den meisten zu wenig, weil die Entdeckung einfach nicht stattfindet. Und ich erlebe in meiner Therapie etwas Wunderschönes, wenn Menschen in die Entdeckung kommen, dann sprießen die Synapsen. Ja, dann kommen. Ich habe jetzt ein Pärchen, das muss ich kurz erzählen, weil ich es so süß fand. Ich glaube sogar, ich habe es erwähnt im Buch, bin mir nicht mehr ganz sicher. Die haben das so verinnerlicht, Jonas, dass sie sich vorgenommen haben, und das machen die jetzt schon fast ein Jahr, jeden Monat, ich glaube, der erste Sonntag im Monat, wenn ich mich recht erinnere, schenken sich der eine dem anderen eine gemeinsame Tätigkeit, bei der andere nicht widersprechen darf. Man hat kein Vetorecht. Man muss das machen, was der andere vorschlägt. Und es ist jetzt nicht irgendwie nur Kino oder Restaurantessen, sondern immer etwas, was ein bisschen kitzelt und ihn so ein bisschen aus der Komfortzone rausschubst, was einen in die Entdeckung bringt. Also ich weiß, dass eine Heißluftballonfahrt jetzt einmal dabei war. Und das ist die Anwendung dessen, was so schön ist. Wenn wir uns erlauben, neben unseren Verpflichtungen, To-Dos, dem Immergleichen, einfach Gegengewichte zu finden, die neu sind, die frisch sind, die anders sind, die uns die Welt entdecken lassen. Das ist es, was uns ausgleicht. Verstehst du? Es darf Freude machen, es soll Freude machen, aber es sollte eben auch immer mal wieder was Neues sein. Und das wäre vielleicht ein schöner Ratschlag, das war deine Frage. Einfach trotz aller Verpflichtungen und Aufgaben bis ins hohe Alter in dieser Entdeckung zu bleiben. Die Welt.
Die Neugier so auch, ne? Mhm.
Ja, ja. Und es wird fast immer belohnt durch irgendeinen Gewinn dabei. Und da möchte ich einfach so ein bisschen rausschubsen, weg von den Bildschirmen hin in diese große, tolle Welt da draußen. Mhm.
Was dabei helfen könnte, wäre ja zum Beispiel dein Buch, was eben gute Gedanken hat. Du hast eben, wie gesagt, ein neues Buch geschrieben. Gute Nacht, Gehirn, Gedanken, um zur Ruhe zu kommen. Ist auch so aufgebaut, dass man das nicht in einem durchlesen sollte, so wie ich es jetzt gemacht habe in der Recherche, sondern natürlich, dass man sich die Zeit nehmen kann, um immer mal wieder solche guten Gedanken vor der Nacht zu haben, um ja, eben dann vielleicht wieder neugierig oder mit mehr Entdeckungslust ins Leben zu schauen. Du hast einen Podcast schon angesprochen, Volker, den gibt es natürlich auch. Einmal im Monat kommt eine Folge raus. Wird man unter Volker Busch finden.
Gehirn gehört heißt
er. So genau. Heißt er, genau. Du gehst nächstes Jahr auf große Tour.
Ich hoffe es, ja. Mal sehen.
Die Termine stehen zumindest fest. Also wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht und seiner Partnerin oder seinem Partner auch mal was Gutes tun möchte. Ab Mai, hast du eben gesagt, im Off, ne? Geht's los. Ja. Zuversicht, eine Kraft, die uns stark macht. So heißt die Tour. Volker, es war mal wieder ein großes Fest. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke. Ich gebe das Kompliment, wie gesagt, nochmal zurück. War richtig schön, dein Interviewpartner zu sein. Dank dir für die dritte Einladung. Ein Hattrick würde man doch sagen im Eishockey, oder?
Genau. Eigentlich ist es auch im Fußball würde man Hattrick sagen. Auch im Fußball? Genau. Okay, ja. Aber ich hoffe, es reißt nicht ab und du veröffentlichst noch in der Zukunft ganz viel Neues, dass wir uns immer mal wieder unterhalten können.
Du motivierst mich. Danke.